Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe, der Medientalk.
Von Woche zu Woche scheint mir die Show besser zu werden.
Man wird doch wohl noch drüber reden dürfen.
Das ist das Schöne, man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show.
Und sie tun es heute wieder. Frank Buttermann und Alex Schindler.
Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Und es ist mittlerweile schon die fünfte unseres Medientalks aus der Fernsehschatztruhe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir kriegen hin und wieder mal Mails, die fragen, seid ihr denn mit dem Medientalk jetzt regelmäßig on air? Und da frage ich doch gleich mal den Alex. Hi Alex, wie schaut das eigentlich aus?
Hallo, guten Morgen. Naja, also was heißt regelmäßig, solange es die Themenlage natürlich immer hergibt und momentan gibt es ja auch die Themenlage her. Wir machen das ja nicht, weil wir uns das, weil es uns zu langweilig quasi ist, sondern weil wir auch den Bedarf sehen, dass man genau über diese Themen spricht. Und auch das in der letzten Woche wieder einiges vorgefallen, über das es nach Lanzscher Manier zu reden wir haben darüber zu reden quasi.
Genau, man wird ja wohl nochmal drüber reden dürfen. Denn in der Tat hattest du mir in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ja, Sommerloch themenmäßig, aber jetzt sind die Sommerferien mittlerweile auch in Bayern zu Ende ab dieser Woche und jetzt merkt man auch wieder, die Themenspirale, sie vergrößert sich wieder.
Richtig, genau. Also es geht ja auch, wir haben ja momentan auch wirklich medial einiges, was wieder ansteht. Wir haben ja die Bundestagswahl, das ist medial enorm. Wir haben, es jährt sich jetzt zum 20. Mal 9/11, was damals ja nicht nur politisch und also weltpolitisch ein Thema war, sondern auch medial, wie das Ganze damals aufbereitet wurde. Es geht jetzt wieder die Showzeit los, Corona löst sich langsam, es wird wieder Publikum im Studio zugelassen, also die Maschinerie, die Fernsehmaschinerie und Medienmaschinerie läuft jetzt langsam wieder an. Und das ist natürlich ideale Voraussetzung für unseren Podcast.
Genau, und da habe ich mich gefragt, in 14 Tagen oder knapp 14 Tagen, wenn diese Folge veröffentlicht wird, sind die Bundestagswahlen, müssen wir uns da eigentlich, was Parteien und Inhalte angeht, beziehungsweise Themen, die sich mit der Bundestagswahl beschäftigen, müssen wir uns da ein bisschen vorsichtig ausdrücken?
Nein, erstens mal, wir unterliegen zum Glück, deswegen machen wir das im Podcast und nicht im Fernsehen, keinen Medienstaatsvertrag und können quasi uns auch im Zweifelsfalle politisch äußern. Und abgesehen davon wäre mir das pups egal, denn die Frage ist doch immer, was interessiert es denn die Leute? Aber es gibt ganz, ganz viele Podcaster, zum Beispiel habe ich letztens Frank Thelen gehört, der sich für die FDP engagiert. Deswegen bin ich der Auffassung, natürlich kann man sich äußern. Ob man es muss, ist wieder was anderes.
Gut, das heißt, dass du als Nürnberger jetzt, also kann ich mir sicher sein, nicht von Markus Söder geschmiert wurdest, um hier positiv dich über die Union zu äußern.
Ich würde mich freuen, wenn er mich schmieren würde. Das wäre eine gesunde Einnahmequelle vermutlich. Aber nein, das ist nicht der Fall.
Genau, und da sind wir schon in der Tat beim ersten Thema, nämlich Kanzleramt. Das war die Sendung Insat 1 in der letzten Woche, in der Schulkinder unsere drei, nämlich Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, befragen durften. Das, was so ein bisschen zum Skandal zumindest von Seiten der Bild herauskristallisiert wurde oder draus gemacht wurde, war, dass alle ohne Maske dort saßen. Sprich, sowohl die Schulkinder als auch die Kandidaten selber. Und die Bild-Zeitung sich nicht zu fein war, zu fragen, warum darf in einem Fernsehformat dürfen alle ohne Maske sitzen, während die Kinder in der normalen Schulklasse mit Maske den Unterricht bewältigen müssen.
Ja, das ist natürlich schon selten dumm von der Bild-Zeitung. Also ich kann nur vermuten, dass es wieder daran liegt, dass, glaube ich, war die erste Folge mit Annalena Baerbock, oder? Also, egal wo Annalena Baerbock auftritt, konstruiert die Bild-Zeitung erstmal einen Skandal. Muss er auch irgendwo als erzkonservatives Blatt und Medium, das natürlich unfassbares Interesse hat, dass die Union gewinnt. Und also macht man auch vor so einem Schwachsinn nicht Halt. Was ist im Endeffekt passiert? Nichts anderes wie an jedem Fernsehset, in einem Studio mit Kandidaten, bei einer Quizshow oder sonst wo. Es ist ein Fernsehset, es ist kein Klassenzimmer, liebe Bild-Zeitung. Also so doof könnt noch nicht mal ihr sein, dass ihr nicht erkennt, dass es eine Kulisse ist. Und selbst wenn man zu doof ist, dass man das begreift, ja, dann weiß man auch, dass an einem Fernsehset nicht 1200 Kinder oder 500 Kinder ein- und ausgehen und Lehrer ein- und ausgehen, die, bei denen man sich oder die man, die einem über den Weg laufen und wo eine gewisse Ansteckungsgefahr ist. An einem Fernsehset kann man das durchaus gewährleisten, wie Leute reinkommen, getrennt oder nacheinander oder wie auch immer, dass eben die entsprechenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Nachdem ich davon ausgehe, dass kein Bildredakteur und keine Bildredakteurin so doof ist, ist es rein konstruiert und das ist schon sehr schäbig.
Ja, denn die Kinder, so empörte sich ja der Bildvorwurf, bekämen nur deshalb maskenfrei, um für den Wahlkampf als niedliche Kulisse herzuhalten.
Es ist nicht maskenfrei, es ist ein Fernsehstudio.
Also, und da sind wir ja, und das können wir durchaus miteinander verbinden, sind wir gleich schon bei einem zweiten Thema, der sich ja auch mit der Bild- bzw. Bild-TV beschäftigt, nämlich das wegretuschierte Bild-Logo auf dem Mikrofon beim MDR. Da hat man sich ja durchaus so empört, der Aufschrei war riesengroß, durchaus zu Recht, muss ich an dieser Stelle sagen, ja, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk es wagen könnte, Logos zu entfernen in ihren Nachrichtenbeiträgen. Aber hier allerdings sehr journalistisch fragwürdig, dass ich mich frage, brauchte man für Bild-TV einfach einen Aufmacher am Morgen?
Na, journalistisch fragwürdig nicht. Also als Medium, wo das,
also wenn ich also jetzt auf diese Sat.1-Geschichte bezogen fragwürdig.
Ja, genau. Achso, du meinst jetzt den das Klassenzimmer.
Genau.
Naja, also es sind, glaube ich, zwei Paar Stiefel. Freilich braucht die Bild-Zeitung, insbesondere wenn es um irgendeinen Auftritt geht, bei dem eben die Grünen-Kandidatin Baerbock zu Gast ist, immer irgendwie ein Aufhänger. Ich bin mir sicher, wenn es Laschet gewesen wäre, würde man das quasi nicht versuchen, negativ in Verbindung zu bringen. Das ist eine reine Bildkampagne momentan und da kann man sich auch vortrefflich drüber streiten, ob das gut ist als ob das die Aufgabe ist von Presse, wo eigentlich immer am Logo dran steht, überparteilich, unabhängig, ob das dann wirklich so dolle anmutet, dass man da so eine Anti-Grünen-Kampagne fährt, egal in welcher Beziehung das es zu diesem Auftritt da jetzt noch steht, ja. Aber es ist nicht journalistisch unglaubwürdig, es ist einfach nur doof. Also es ist doof und oder konstruiert und es ist eigentlich fast genauso, wie Rizzo es über die CDU gesagt hat. Entweder es arbeiten bei der Bild wirklich nur inkompetente Idioten, was ich nicht glaube, oder es ist bewusst konstruiert. Und beides macht es nicht besser.
Also, ja, denn ich glaube in der Tat, man versucht einfach mit seinem Fernsehsender einfach momentan ein bisschen zu rütteln. Und da konstruiert man gerne ein bisschen mehr, als es sein muss, um einfach stattzufinden.
Aber es bedeutet ja auch nur, dass sie jetzt schon merken, dass quasi das Interesse an einem Bildsender, Bild-Live-TV-Sender, so verschwindend gering ist, vielleicht noch der klassische Anfangshype, dass man relativ schnell wieder in der Irrelevanz sich befindet. Und dann muss man halt mit solchen sinnfreien Themen aufwarten.
Ja, also hattest du die Möglichkeit, in den letzten 2-3 Wochen da mal reinzuschauen, dir mal so einen Überblick zu machen?
Naja, immer, also ich
werde... Also ich sag nur Paul Ronsheimer in Kabul, jeden Tag 20, 30 Minuten live übers Handy, die Taliban stehen um ihn rum, bewaffnet, zielen mehr oder weniger halb auf ihn und er steht da, schaut sich immer wieder um, Thomas Kausch, der sagt, Paul, es ist erschreckend, ich habe Gänsehaut, wie ich sehe, wie die Taliban dich da in Schach halten, pass bitte gut auf dich auf, dann wird er ausgewiesen vom US-Militär, die ihn dann mehr oder weniger dort entfernt mit der nächsten Maschine, nimmt dadurch anderen den Platz weg in der Maschine, die hätten mit ausgeflogen werden können. Also es ist schon, ich finde das alles sehr fragwürdig. Würde ich ehrlich gesagt.
Tatsächlich, diese Taliban-Geschichte, das geht noch, weil da muss man auch wirklich sagen, da war gerade Paul Ronsheimer, den ich eigentlich auch nur mäßig schätze in seiner Art als Interviewer und Fragensteller, gerade in den Bild-Live-Themen, muss ich aber sagen, als Kriegsreporter dahin zu fliegen, klar, also muss natürlich irgendwas mit Sensationsgeilheit auch zu tun haben, aber was da passiert und was da passiert ist und was da vermutlich noch passieren wird, da berichtet durchaus dann Paul Ronsheimer in einer angemessenen reißerisch genug, weil das ist wirklich Mist, was da passiert, und es ist wirklich auch erschreckend, was da jetzt quasi das Ergebnis dieses 20-jährigen Prozesses dann da darstellen soll. Und es ist schon gut, dass er da hinfliegt. Und ob es. Also, wir erwarten ja auch von eben solchen Staaten, die jetzt momentan von extremistischen Gruppen besetzt sind, dass da trotzdem eine Art Pressefreiheit gilt, zumindest für die restliche Welt. Ob die das jetzt ausnutzen als Propaganda, sei mal dahingestellt, aber es muss Platz sein für Presse auch in solchen Fliegern, um darüber zu berichten, weil wenn die Welt davon nicht erfährt, kann man sich da auch keine Gedanken machen, als Bürger kein Bild davon machen, was da vorherrscht. Und es ist wirklich erschreckend, was da vorherrscht.
Natürlich, es braucht dort Journalisten, es braucht dort Reporter. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist nur, ob es die Art und Weise, wie Bild darüber berichtet, ob es das braucht. Aber gut, das, ja.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, er nimmt quasi da jemanden dann den Platz im Flieger weg. Das ist aber nicht das Problem, das Bild generiert, sondern das Problem ist politisch, und dass wir offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, einen Flughafen vernünftig zu sichern, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, da Leute hinzuschicken oder und auch wieder sicher zurückzuholen. Das ist ein anderes Thema. Es ist aber, ob jetzt da Paul Ronsheimer und noch ein Typ mitfliegt, der da dann das Handy hält, also zwei Leute da mindestens sogar, das glaube ich nicht, dass es ein Problem ist, sondern einfach nur, es ist gut, dass darüber berichtet wird, es ist fast bedenklich, dass man da fast nur in der Form von der Bild was erfährt.
Ja, ja, genau. Genau. Kommen wir nochmal aufs Ausgangsthema zurück, sowohl das retuschierte Bild-Logo auf diesem Mikrofon im MDR-Beitrag. Jetzt hat die Bild natürlich auch so ein bisschen in Richtung, liebe Öffentlich-Rechtlichen, ihr seid doch immer gegen Fake News und jetzt verbreitet ihr selber mehr oder weniger diese. Wie siehst du das?
Ich finde das Wort Fake News, also Fake News ist per Definition was, ich verbreite eine Nachricht, also eine Information, die bewusst falsch ist. Der Informationsgehalt, ob da ein roter Ploppschutz oder ein bildroter Ploppschutz zu sehen war, ist aus meiner Sicht so dermaßen irrelevant, dass man nicht von Fake News sprechen sollte. Auch da wieder, wer das macht und von Fake News spricht, hat also einen Überblick verloren, wenn nicht sogar nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber der MDR begründete es ja schier nicht scheinheilig, aber fast so ausredenmäßig, halt aus ästhetischen Gründen hat dieser Redakteur das gemacht. Das ist natürlich auch Quatsch. Das erzählt mir auch keiner, dass man aus ästhetischen Gründen das Bildlogo da wegretuschiert. Es ist doof und unnötig und trägt zumindest nicht zur Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei. Ob der jetzt da so durch sich angekratzt fühlen muss, sei mal dahingestellt. Aber so eine Kampagne draus zu machen, ist dann doch so ein bisschen überzogen.
Ja. Es ist mehr oder weniger genauso glaubwürdig als wie Armin Laschet, der jetzt in dieser Woche, als er nochmal angesprochen wurde, warum er denn jetzt gelacht hat, ja, in dieser Situation bei der Rede des Bundespräsidenten, gesagt hat, er habe einfach nicht gewusst, worüber der gerade spricht, was ja genauso dämlich ist, weil natürlich weiß man...
Was hat er denn sprechen sollen?
Genau, also das ist ja dann auch... Da hätte eventuell ein... Es tut mir aus reinem Herzen leid, das war ein Fehler, und damit wäre die Sache dann auch am Ende irgendwann auch mal erledigt gewesen. Aber gut, das ist, denke ich mal,
auch... Dumm und unnötig. Dumm und unnötig. Erwartet man von Profis nicht. Darf man auch erwarten, dass das Profis so nicht von sich geben. Und Armin Laschet soll ja einen Profi darstellen. Also.
Ja. Kannste Kanzler. Das zu dem Thema. Ja, jetzt haben wir, du hast es gerade am Anfang schon gesagt, am vergangenen Samstag einen traurigen Jahrestag gefeiert, nämlich zum 20. Mal die Anschläge vom 11. September aufs World Trade Center. Und es ist so ein bisschen, erinnert mich daran, wenn du die Eltern oder die Großeltern früher gefragt hast, was hast du getan am Tag, als du erfahren hast, als John F. Kennedy erschossen wurde. Wir können eventuell noch wissen, was, wo warst du, was hast du getan, als du erfahren hast, dass Lady Di ums Leben gekommen ist. Und genauso ist es eigentlich, dass man fragen kann, was hast du am Tag oder wie hast du erfahren, auf die Anschläge aus World Trade Center am 11. September 2001. Bei mir war es in der Tat so, dass ich damals in der Wohnung meiner damaligen Freundin war am Nachmittag und durch Zufall den Fernseher laufen hatte und auch die Berichterstattung bei RTL mit Peter Klöppel, der dort eine 7-stündige Sondersendung moderiert hat. Da auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde und eigentlich wie gebannt stundenlang davor saß. Ich kann mich noch daran erinnern, dass danach anfingen die Sender alle ihr Programm zu ändern. Ich kann mich erinnern, dass Viva, man erinnere sich noch, das war mal ein Musiksender hier in Deutschland, das Programm beendete, nur ein Logo sendete mit, ich glaube, einem Informationssatz und einer schwarzen Schleife, wenn ich mich noch recht entsinne, dass auf einmal Harald Schmidt seine Late-Night-Show nicht mehr sendete, TV Total einige Zeit aussetzte und man das Gefühl hatte, es war nichts mehr so wie vorher. Was hast du am 11. September gemacht und wie hast du davon erfahren?
Ich war im Außendienst, ich war im technischen Außendienst tätig und habe da erstmal wir sind relativ früh nach Hause gekommen. War das ein Freitag? Was war denn der 11. September 2001 für ein Tag? Wollen wir schnell gucken. Ja, das war innerhalb der Woche, weil ich ja im Außendienst war. Ich guck mal schnell nach bei der Gelegenheit, das ist ja dann doch historisch, ne? Also ich war auf jeden Fall im Außendienst tätig. Jetzt können wir es mal gucken, schnell, der 11. September, war am Dienstag. Und wir sind relativ früh nach Hause gekommen und habe das erstmal gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann, also als ich dann heimkam, lief dann auch der Fernseher und mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht mehr genau, sagte, habt ihr das mitgekriegt, da sind Flugzeuge in Amerika in die Hochhäuser reingeflogen. Oder ist gerade ein Flugzeug reingeflogen. Ich glaube, das zweite war noch nicht drin. Und ich dachte mir, hä? Ja, okay, jetzt erstmal so weit, so gut. Ne? In Amerika passiert viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Und je länger man da aber dann hingeguckt hat, desto, also man muss ja auch mal dazu sagen, da war ich ja 18. Ne? Und je länger man dazu geguckt hat, hat man erstmal verstanden, was das gerade eigentlich bedeutet. Und auch wie darüber berichtet worden ist, was das bedeutet. Und ich bin quasi nicht mit Terror groß geworden, quasi zwischen 83 und 2001. Da gab es nicht so unfassbar viele terroristische Anschläge in der in Anführungszeichen westlichen Welt. Ne? Wie man darüber so schön gesprochen hat, die RAF war vorbei. Das war so das Letzte, was so terroristisch anmutete. Der Golfkrieg hatte mit uns nicht so unfassbar viel zu tun, also auch in Anführungszeichen natürlich. Und zuerst ging man ja davon aus, dass das ja ein menschliches Versagen war, warum das da ein Flugzeug ins Hochhaus fliegt, ne? dass das ein Fehler war oder so. Von mir aus noch ein Pilot, der umgekippt ist, oder weiß der Teufel, ne? Aber von einem terroristischen Anschlag bin ich erstmal gar nicht davon ausgegangen, weil ich gar nicht wusste, was es sein soll in der Hinsicht. Und das war dann, das Ausmaß, das wurde einem dann so Stunde für Stunde dann mehr und mehr bewusst. Und wie du schon sagst, spätestens dann, als auch sämtliche regelmäßigen Unterhaltungsformate dann sagten, wir können da keine lustige Sendung an diesen Tagen machen, was willst du denn da, Lustigkeit verbreiten und Humor verbreiten? Da wurde das dann immer noch so ein bisschen mehr bewusst. Was mich aber so ein bisschen verwundert hat dann, wie lange dann diese Unterhaltungstrauerphase dann ging. Denn eins wissen wir dann ja mittlerweile auch, und ich denke, was würde man heute anders machen? Das ist ja genau das, was solche Arschgeigen wie in dem Fall Al-Qaida-Terroristen ja wollen. Die Welt nicht, also nicht nur Mord und Totschlag anrichten und Schaden anrichten, sondern genau diese Aufmerksamkeit, die die eigentlich nicht verdient haben. Ja, also, dass da über, was nicht, zwei Wochen, drei Wochen, wie lange war da das Fernsehprogramm da teilweise umgestellt worden?
Ja, die Medienwelt war in einer Art Schockstarre. Also, ja. Das wie gelebt.
Also genau das, was die auch wollen. Ne? Und das ist halt das Problem. Ne? Wie verhältst du dich da?
Aber wie hätte man Seite, sich denn, wie würde man sich denn heute anders verhalten? Was glaubst du, was wäre heute anders? Würden nach drei Tagen schon wieder Comedy-Shows, die heute Show laufen, oder?
Die Frage ist, ist denn dann quasi sowas dann zurückgehend zum Protokoll, zur Normalität? Oder ist es pietätslos? Oder sagt man einfach, tut mir leid, in dieser Woche, das ist einfach was rein Professionelles. Es gibt keinen Stoff, den wir humoristisch verarbeiten könnten, weil wie will man denn so einen Anschlag humoristisch verarbeiten? Auf der anderen Seite, klar, das war ein unfassbar großer Anschlag, haben wir es aber die letzten Jahre ganz häufig gehabt. Ob da jetzt in Würzburg einer mit durch den Zug rennt oder ob da einer am Berliner Weihnachtsmarkt in die Menschenmassen reinfährt. Ob da jetzt 100 Leute sterben oder 5000 Leute sterben, das ist ja erstmal unerheblich. Also nicht für die Menschen, sondern für das, was da passiert ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand deshalb dann das Fernsehprogramm umgestellt hat nach so einem Anschlag.
Am Ende ist es ein ganz schmaler Grat. Was ist richtig, was ist falsch, was wirkt pietätlos? Wo präsentiert man sich in Anführungszeichen beeindruckt, also sprich, dass die Terroristen genau das bekommen, was sie wollen, nämlich dass man so reagiert, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ein schmaler Grat und ehrlich gesagt gäbe es in aktueller Zeit so einen Anschlag. Ich wüsste nicht, wie die Medienwelt damit umgehen würde, ob sie anders umgehen würde als damals. Ich wüsste auch nicht, was richtig und was falsch wäre, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass durch den 11. September 2001 die Medien enorm gelernt haben, mit solchen Situationen umzugehen. Es wäre schwer vorstellbar, wenn es da jetzt nicht irgendwelche Lessons Learned Sessions dann gab, wie man mit solchen Situationen dann angemessen umgeht, denn wie du schon sagst, die Medienwelt war in Schockstarre. Keiner wusste, wie man so richtig mit so einer Situation umgeht und ich glaube, das haben die mittlerweile gelernt. Am Schluss ist Medien ja auch ein Geschäft und nehmen wir nochmal das Beispiel Harald Schmidt oder TV Total, nicht produzieren kann oder nicht produzieren darf, da stellt sich ja wie die Frage, hat Brainpool oder beim Falle von Harald Schmidt eben Bonito TV gesagt, nein, wir können da nichts produzieren. Oder hat Sat.1 gesagt, pass mal auf, ihr könnt produzieren, was ihr wollt, wir würden es nicht ausstrahlen. Scheiß die Wand an, wir zahlen euch trotzdem dafür. Es ist ja am Schluss, oder auch Viva, das sind ja, das mal abgesehen von der Dramatik, hängt ja da auch ein geschäftlicher Rattenschwanz hinten dran. Wenn Viva eine Woche lang nicht sendet, verkaufen sie keine Werbeplätze, verdienen sie kein Geld. Das ist deren Geschäftsmodell zum Beispiel.
Genau, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hätte man mit dem Ruf leben müssen, wir senden weiter, egal was passiert.
Weiß ich nicht.
Also was wäre schlimmer? Was wäre am Ende schlimmer gewesen?
Wie du schon sagst, was ist denn da richtig? Was ist richtig und was ist falsch? Ja? Man könnte den Perspektivenwechsel machen und sagen, ich schenke diesen Arschgeigen, also den Terroristen, keinerlei Aufmerksamkeit, indem ich weitersende. Das hat nichts mit dem zu tun, was dass da Menschen gestorben sind, sondern das hat was damit zu tun, dass ich keinerlei Lücke lasse, dass diesen Kaspern Aufmerksamkeit gewidmet wird, deswegen senden wir weiter. Auf eine respektvolle Art und Weise. Ja? Man hätte ja auch Musikschleife machen können, man hätte eine bestimmte Musikauswahl zum Beispiel treffen können. Man hätte da auch, man hätte das quasi auch im Sinne von, pass mal auf, wir senden das für euch, liebe Leute, was da passiert, also liebe New Yorker, was euch da angetan worden ist. Ja, da hätte man respektvoll damit umgehen können. Ich muss ja da da keine Quatschshow wie MTV Home seinerzeit dann zum Beispiel.
Genau, machen, aber ja? es gab ja zum Beispiel damals noch sowas bei Viva wie Interaktiv. Das hätte man ja, ich glaube, das hat man dann auch irgendwann getan, als man wieder gesendet hat. Aber vielleicht hätte man das ein bisschen eher machen können. Das Call-In-Thema ist der 11. September. Gerade die Jugendlichen, die Kids konnten anrufen, konnten ihre Sorgen äußern, konnten ihre Gefühle mitteilen. Also so einfach so ein bisschen so ein Sprachrohr zu sein. Und das hätte vielleicht nicht erst nach 2 oder 3 Wochen sein müssen, sondern das hätte man vielleicht auch nach 2 oder 3 Tagen schon machen können, ja.
Ja, ich hätte doch mein Netzwerk nutzen können und mal sowohl deutsche als auch internationale Pop- und Rockgrößen kontaktieren können und die dann mit ins Boot holen können zum Beispiel und Statements abholen können, ja. Also, wenn wir ja eins wissen, auch in der Vergangenheit, mit Woodstock, mit Band Aid und so weiter, dass da Geschichte geschrieben worden ist im positiven Sinne, also dass Musik auch was und auch Künstler was bewirken können. Und das hätte man vielleicht mit einbauen können, aber sei es drum, ist passiert und ich denke mal, man hat heute daraus gelernt und geht auch sicherlich mit der Situation anders um. Interessant fand ich dann diese Wiederaufnahme des Regelbetriebs, gerade bei TV Total, gerade bei der Harald Schmidt Show und wie sich da die Leute gefühlt haben mussten, eben ein Harald Schmidt, ein Stefan Raab, als sie dann auch hinter der Kulisse standen, ihren ersten Auftritt hatten und dann eben nach ein, zwei Wochen oder ich glaube 2 Wochen war es dann da wieder neu starten mussten, ja, und dann mit Klamauk da aufwarten. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich.
Meinst du, die Ängste sind begründet, dass man sagt, sollte es jetzt weiterhin Millionen, Milliarden Gelder geben, die jetzt nach Afghanistan fließen, dass diese am Ende dafür verwendet werden könnten, um ähnliche Dinge zu planen zukünftig?
Das kann ich nicht beurteilen, wie man am sinnvollsten mit so einer Situation, wie es in Afghanistan entstanden ist, umgehen muss, politisch.
Denn am Ende möchte man die Menschen rausbekommen, aber das wird man am Ende wohl nur schaffen, wenn gewisse Geldleistungen fließen. Also das ist natürlich auch alles...
Ich meine, man spricht... Also, wie gesagt, da bin ich jetzt kein Politiker. Man könnte aber auch sagen, wie viel Einwohner hat Afghanistan abzüglich der Taliban-Truppe? Also, kriegt man das nicht hin, dass man quasi sicher die Familien auf der Welt verteilt quasi und baut einen riesen Zaum in Afghanistan herum, dass die Taliban sein. Ne? Sollen die sich doch dann irgendwann mal selber dann bombardieren, weil sie quasi mit ihrer eigenen Ideologie nicht mehr zurechtkommen? Aber wie gesagt, das ist, da ist man nicht Politiker erfahren genug oder Politik erfahren genug, glaube ich, um da vernünftige, dass man da eine richtige Haltung da irgendwie entwickeln daraus könnte.
Ja, natürlich. Aber letztendlich ist das auch, glaube ich, trotzdem auf jeder Arbeitsstelle irgendwo Thema. Man unterhält sich darüber, ne? Und es ist so, wie wir das aus dem Bauch heraus kommentieren. So geht es ganz vielen Menschen da draußen mit Sicherheit auch, die nicht Politiker sind und trotzdem Angst haben vor dem, was da kommen möge in den nächsten Jahren.
Ein Punkt noch vielleicht, man muss sich aber mal das vor Augen halten. Freilich nicht so in der Dramatik, aber so weit weg war das, was quasi in der DDR passiert ist, auch nicht. Du musst mal überlegen, Leute, die jetzt da aus Afghanistan flüchten wollen, werden im Zweifelsfall erschossen. Ne? Mir fiel das sofort das Stichwort Republikflucht ein. Und das ist, man muss sich auch mal vor Augen halten, dass wir zwar in abgeschwächter Form, auch im Land logischerweise, aber so eine Situation auch so ein Stück weit schon hatten, ja. Deswegen, wenn ich jetzt da sage, man baut einen riesen Zaun oder eine Mauer drumherum, dann ist das natürlich satirisch gemeint, ne? Dass es nicht so einfach geht, aber es ist interessant eigentlich, wie sich dann Geschichte dann doch so ein Stück weit wiederholt auch immer wieder, ja. Und die Frage ist doch, über was sprechen wir mal in 20 Jahren, ja. Jetzt haben wir Afghanistan, das kriegt man ja wohl irgendwo noch in Schach gehalten, ne? Aber Wir haben China, wir haben Nordkorea, wir haben Russland, wir haben den ewigen Streit und Konflikt zwischen Russland und Amerika. Was soll da mal noch kommen in 20 Jahren?
Ja, also das wird uns,
Das ist ein heiterer Podcast heute.
Ja, oder? Dann kommen wir doch mal, machen wir doch mal einen harten Cut und sprechen über das nächste ganz heitere Thema nicht, denn es geht um die Arbeitsbedingungen bei Amazon.
Heiterer Podcast heute.
Kommen damit auf die neueste Ausgabe vom Team Wallraff am letzten Donnerstag bei RTL mit einer übrigens sehr guten Quote, was übrigens die beste Quote seit 2 Jahren in diesem Format darstellt. Was ich mittlerweile ganz lustig finde, ist, es nennt sich zwar Team Wallraff, aber Günther Wallraff selber trägt dazu jetzt gar nicht mehr, zumindest on-air, dazu bei, außer dass er sich mit Experten hinsetzt und sich über die Thematik unterhält. Aber undercover mittlerweile tritt er da nicht mehr auf, wie es ja durchaus in den ersten Folgen noch der Fall war. Auch als Paketbote damals übrigens. Das Thema bei Amazon und viele Dinge waren mir nicht so ganz unbekannt. Man hörte ja immer wieder, dass dort, ja, wie soll ich sagen, gerade in den Logistikzentren von Amazon gerne mal ein harscher Ton herrscht, sage ich mal, und da in Anführungszeichen keine Langeweile aufkommt und du auch nicht die Möglichkeit hast, dich mal irgendwie 2 Minuten hinzusetzen. 2 Stunden lang war dies Thema. Und es hat mich trotzdem sehr erschreckt. Es hat mich erschreckt, dass es, dass wenn du zum Beispiel mit einem Amazon-Auto unterwegs bist und die Pakete auslieferst, du eine App auf deinem Handy haben musst, die dich mehr oder weniger überwacht, die nämlich aufzeichnet, wie viel Stops du mit dem Auto machst, welche Geschwindigkeit du fährst, ob du den genauen Weg fährst oder wirklich mal eine Pause einlegst. Es wird registriert, wie viele Pakete du schaffst. Ein neuer Fahrer, wie dieser RTL Undercover-Reporter, am Anfang 100 Pakete innerhalb der 8 Stunden ausliefern musste. Wenn du die schaffst, bekommst du aber am nächsten Tag schon 120 Pakete. Es gab dort Fahrer, die durchaus 200 Pakete am Tag schaffen mussten. Also das waren oder sind Arbeitsbedingungen, wo ich mich auch mit meiner Lebensgefährtin hingesetzt habe und auch sie zu mir sagte, sie versteht, dass man einen Job braucht und dass man auch versucht, diesen so gut wie möglich zu machen. Aber es gibt durchaus Arbeitsbedingungen, wo eigentlich man nicht sagen kann, das mache ich weiterhin freiwillig länger als eine Woche, bevor ich ihn schmeiße. Weil es einfach auch total, man muss schon fast sagen, menschenunwürdig abgeht. Ich habe gehört, oder wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, dass du dir die Sendung noch nicht angeschaut hast. Aber im Vorfeld, denke ich mal, hast du auch schon hier oder da mitbekommen, dass Amazon nicht der perfekteste Arbeitgeber ist?
Ach ja, das ist immer so eine Sache, ne? Ich glaube, das kommt auch erstmal drauf an, wo du denn arbeitest. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass zum Beispiel die Menschen am Kundenservice, dass die so unfassbar unzufrieden zum Beispiel, also die wirken auf mich zumindest nicht unzufrieden, weil Amazon bietet aus meiner Sicht den besten Kundenservice überhaupt an. Das ist einfach so. Also vielleicht liegt es daran, weil ich Premium-Kunde bin, aber
An dieser Stelle möchte der Alex demnächst von Amazon geschmiert werden, okay.
Ja, genau. Auch da wieder eine gesunde Einnahmequelle für mich. Also erstmal zu Team Wallraff. Dass Günter Wallraff da nicht aktiv in Erscheinung tritt, das ist völlig logisch, denn er ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund.
Ja, aber als die Sendung bei RTL startete, da war er auch bekannt wie ein bunter Hund und da hat er sich auch als Paketfahrer, ich weiß gar nicht, Hermes oder...
Ja, aber da war er schon 20 Jahre nicht mehr so wirklich im Einsatz quasi. Das ist dann war was... Erstmal, ich finde die Idee super toll. Ich finde es auch gut, dass RTL sich quasi diese Unregelmäßigkeit gibt. RTL ist ja bekannt dafür, eher so staffelweise sehr finanzeffizient und so weiter zu
produzieren. Genau, aber das kannst du ja hier auch nicht. Also, ja,
genau. Genau, dass man da einem Format eine Bühne bietet und eine Chance gibt, dass sich erstmal so lange entwickeln kann, dass Vorbereitungszeit haben darf, wie es benötigt. Das ist sehr, sehr löblich von RTL. Erstmal das. So, und ich finde, sie haben da ein super Team. Sie haben eine super Redaktion dahinter. Und es läuft ja offensichtlich auch. Und es wird auch mit guten Quoten honoriert. Also erstmal alles richtig gemacht. So, jetzt Amazon. Erstmal, ich bin froh, dass ich zumindest momentan nicht in der Situation bin, mich entscheiden zu müssen, dass ich zum Beispiel im Lager von Amazon arbeiten muss oder als Fahrer von Amazon arbeiten muss. Es ist davon auszugehen, dass es halt Menschen trifft, die wenig andere Chancen haben als das. Es gibt wahrscheinlich keiner hin, der sagt, das ist mein Traumberuf und deswegen möchte ich bei Amazon als Fahrer arbeiten oder im Lager arbeiten, weil, wie du schon sagst, die Situation müsste eigentlich jedem bewusst sein. Was Amazon da macht, ist, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ja, aber auf der anderen Seite, was wäre, wenn Amazon nur noch mit Robotern arbeiten würde? Ja? Amazon ist ein großer Arbeitgeber in Deutschland mittlerweile geworden und man würde sich freilich wünschen, dass Gewerkschaften, ich glaube, die sind da sogar teilweise gewerkschaftlich organisiert. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile diese Leute wieder rausgemobbt haben, ne, die sich gewerkschaftlich versucht haben zu organisieren.
Ja, nee, nee. Vor allem ist das große Problem ja, dass das über Sub-Unternehmen läuft. Also sprich, Amazon sich ja preisspricht und das immer schön auf die Subunternehmen abwälzt.
Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist aber ein politisches Problem. Ja? Wenn wir in Deutschland nicht in der Lage sind, und das betrifft nicht nur Amazon, das betrifft DHL oder Paketzusteller auch, hat der Wallraff auch schon berichtet, ja, wenn wir es in Deutschland nicht hinkriegen, diese Subunternehmersituation gesetzlich zu regeln, ja, dann ist nicht Amazon der Problemverursacher, sondern unsere Gesetzgebung und unsere Politik und wie unsere Wirtschaft funktioniert, ja. Wenn offensichtlich wollen wir das ja, offensichtlich wollen wir ja als Land Deutschland, dass wir solche Konzepte unterhalten und dass wir solche Konzepte gesetzlich gutheißen. Sonst würden wir Gesetze machen, die eben genau so eine Art von Arbeit verbieten. Dann kommt da ganz schnell wieder die Keule, ja, aber schau mal, das wäre ungünstig, ne? Würde Amazon abwandern. Amazon zahlt ja dann doch in dem Bereich, behaupte ich, schon mal so ein bisschen Steuern. Und man ist ja ganz froh, dass Amazon hier in Deutschland auch tätig ist.
Aber auch das bekommt man doch nicht hin, was die Steuerzahlung angeht. Also das
ist nein, aber schau mal, ist doch, wenn ich eine Firma aufmache und ich bewege mich völlig im gesetzlichen Rahmen grundsätzlich, moralisch ist was anderes, aber im gesetzlichen Rahmen, das tun sie ja offensichtlich, sonst wäre der Zoll auf der gleich mal auf der Matte, ja? Dann ist es ein Problem der Gesetzgebung, nicht von Amazon. Und das ist genau der Punkt eigentlich, ja. Amazon ist ein Unternehmen, das unfassbar auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Und das ist jedes andere eben auch die große deutsche, stolze DHL auch. Ja, eine Tochterfirma der Deutschen Post, ehemals Staatsunternehmen. Ne? Also, die machen das genauso. Und Hermes macht das genauso. Und das machen auch Automobilbauer, machen das so. Ja? Also du arbeitest immer gerade in der Speditionsbranche mit Sub-Unternehmer, um dann quasi als Auftraggeber nur noch mehr den Preis drücken zu können.
Und nicht nur das. Und wenn es Probleme gibt, kannst du sagen, wir sind nicht verantwortlich, weil wir sind ja nicht die es in der Hand
haben. Genau. Wir vergeben ja nur den Auftrag. Ja? Und das ist so. Und das ist das Problem.
Ja,
das
aber Alex, ich muss, und da schwillt mir auch so ein bisschen der Hals, muss ich gestehen. Als ich mir das angeschaut habe, und da hast du zum Beispiel eine Schulung, bevor du Fahrer bist bei Amazon, die geht irgendwie 2-3 Stunden. Wenn dir in dieser Schulung gesagt wird, kommst du innerhalb von 10 Tagen zweimal zu spät, wirst du eine Woche lang nicht für uns arbeiten dürfen, dann bekommst du keine Aufträge und du sitzt zu Hause. Wenn es heißt, in diesen Logistikzentren, das nennt man Picker, also diesen Job Picker, wo die Pakete halt auf diesem Band hin und her transportiert werden. Wenn es heißt, ich möchte auf Toilette gehen, da musst du jemanden anwinken, dann dauert es 6 bis 8 Minuten, bis einer kommt, weil deine Stelle an der Position, wo du bist, muss besetzt sein. Und dann kann es auch mal 30 bis 40 Minuten dauern, bis du auf Toilette Toilette gehen kannst. Sorry, das hat für mich nicht mal was mit Moral zu tun. Das ist für mich unmenschlich. So, Punkt, der nächste Punkt. In diesen Logistikzentren sind Kameras an der Decke, von denen erst behauptet wurde, ja, die machen aber keine Bilder oder das ist erst seit Corona, damit wir die Abstände überprüfen können. Im Nachhinein fiel dann oder kam dann raus durch das Team Wallraff, dass diese Kameras hochmoderne Kameras sind, die Dinge aufzeichnen, wie wann sich wo welcher Mitarbeiter bewegt, wie schnell er sich bewegt, wie oft er rumsteht, wie viele Pakete er schafft, ob er sich hinsetzt und. Also das hat nicht nur was mit Moral zu tun, sondern das hat was damit zu tun, ob ich, wie menschlich und anständig ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Und am Ende hast du dann, obwohl du diese Picker-Geschichten oder diese Picker-Jobs sind in der Regel ja auch nachts, also zwischen 23 und 7 Uhr geht da eine Schicht, und hast am Ende netto inklusive Nachtzuschlag 1068 Euro raus. Übrigens im Gegenzug, das ist das, was Jeff Bezos mehr in einer Sekunde verdient. Ja, also das ist schon alles sehr fragwürdig.
Also natürlich ist es fragwürdig. Das Geschäftsmodell ist grundsätzlich fragwürdig, aber offensichtlich nicht illegal. Ja. Ich möchte mal einen Vergleich anstellen. Ich stand auch schon mal an einer Kiwi-Packstation, an einem Fließband, ja, wo ständig Kiwis rausgepurzelt sind. Und da hat man sich auch nicht drum geschert, ob da jetzt die Kiwis so schnell rauskamen oder nicht. Die hast du einpacken müssen. Und wenn dein Automat voll war, dann hast du ein großes Problem verursacht. Also Amazon, gerade als Picker, das ist Fließbandarbeit. Sehr vergleichbar, finde ich zumindest, wie eben an einem Fließband, ja. Da kannst du auch nicht einfach mal aufs Klo gehen, sondern du musst ja das schon irgendwo einteilen. Ich konnte da auch nicht einfach weggehen und dann mal schnell. Da gab es dann extra eingeteilte Pausen dafür, ja. Das kann man jetzt halt gut heißen oder schlecht heißen, aber das ist jetzt erstmal nicht eine ungewöhnliche Situation. Fassen wir es mal als nicht unfassbar ungewöhnliche Situation zusammen, ja. Einmal das. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr Amazon da loben, definitiv nicht, weil es ein fragwürdiges Modell ist, ja. Aber diese Situation hast du in vielen Berufen, auch in der Pflege, ja. In der Pflege, zwar ganz anderer Zweig, aber da ist das Gleiche da. Es sind auch nicht unfassbar viele Möglichkeiten, mal eine Pause einzulegen, und die Pflege ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da so unfassbar gut verdient, ja, und dass man unfassbar gut abgesichert ist oder unfassbar tolle Arbeitszeiten hat. Das ist schon.
Aber in der Pflege hast du keine Kameras, mit denen du beobachtet wirst. Und wo am Ende ein Vorarbeiter sagt, na, aber jetzt sitzen wir jetzt aber nicht, jetzt stellen wir uns aber mal wieder hin und jetzt geht's aber weiter, zack, zack.
Also ist das aber schlimm, ob das jetzt halt ein Chef macht oder ob das, also ob jetzt in der Firma die ganze Zeit der Vorgesetzte durchläuft und die Leute beim Ratschen erwischt und dann wieder zur Arbeit bringt oder ob das halt eben elektronische Hilfsmittel machen? Ja, früher hat man ja auch den Leuten vertraut, dass sie zur Arbeit gehen und vernünftig ihre Zeiten ausschreiben. Da hat man irgendwann mal Stempeluhren eingeführt, wo quasi vorne jemand steht und guckt, ob da wirklich immer eingestempelt und ausgestempelt wird zum Beispiel. Also die Überlegung, elektronische Hilfsmittel zur Überwachung der Produktivität einzusetzen, das ist. Da kann man sich freilich drüber streiten, ob sowas notwendig ist, ja. Aber es gibt's überall, in welcher Form auch immer. Also es ist kein Problem vom Amazon. Dann muss man den gesetzlichen Rahmen schaffen, dass ich in Firmen zum Beispiel eine derartige elektronische Überwachung nicht durchführen darf, ja. Damit Amazon solche Kameras abzubauen hat. Dafür gibt's dann Gesetze, solange es offensichtlich erlaubt ist, das so zu machen.
Vielleicht hat mich aber auch wirklich nur gestört. Es wurden natürlich alle Dinge auch, es wurde um Reaktionen, um Antworten gebeten seitens Amazon. Und das Ding, was mich, glaube ich, am meisten gestört war, dass egal was vorgetragen wurde, das fängt bei den Kameras an, das ging über diese Toilettengeschichten, über diese App im Auto und so weiter. Es wurde von Amazon alles bestritten. Und es konnte nun wieder.
Wie bei jeder Firma, die Wallraff überwacht, ne, oder die von Wallraff infiltriert wurde. Aber wie jede Firma, die von Wallraff infiltriert wurde.
Ja, natürlich, natürlich. Aber ich meine, die Beweise gibt es nun und zu behaupten irgendwie, ja, die Kameras gibt es, aber da wird nichts benutzt. Und zu sagen, unsere Mitarbeiter dürfen jederzeit auf Toilette gehen, da muss auch keiner neu an der Stelle stehen, der ihn vertritt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Es wurde alles dementiert und weggewischt. Und das in der Tat Schönste fand ich, als am Ende der Reporter, der halt dort 2 Wochen gearbeitet hat, gefragt wurde, wie gehst du denn jetzt selber damit um? Bestellst du selber noch bei Amazon, nachdem du weißt, wie der Laden läuft? Und er ganz offen und ehrlich gesagt hat, es ist Thema bei uns in der Familie und ich tu mich mittlerweile schwer damit, aber es ist natürlich auch so schön komfortabel. Aber genau,
das ist doch der Punkt.
Genau, aber er sagt, wenn ich mir was bestelle und es kommt ein Fahrer zu mir nach Hause, der kriegt von mir immer 2-3 Euro Trinkgeld, da weiß ich, dass es in seiner Tasche landet, da hat Amazon nichts von. Und das fand ich in der Tat echt schön. Also das ist
eine Variante, die man da durchaus fahren kann. Aber man kann vielleicht den Deckel drauf machen. Das grundsätzliche Geschäftsprinzip von Amazon ist, als Arbeitgeber auch, natürlich fragwürdig und moralisch nicht das, was meiner Vorstellung entspräche, wenn ich in der Form Arbeitgeber wäre. Ja? Das möchte ich hier gar nicht irgendwie in Frage stellen. Mich stört der politische Rahmen, ne? Also dass es offenbar hergibt, sonst würden die es nicht machen, wenn es nicht hergibt, oder dass sie die Möglichkeiten offensichtlich bekommen, das so zu machen. Und was mich aber, und jetzt können wir nochmal den Deckel schließen zum Thema Team Wallraff, was mich aber dann auch stört ist, das hat mich aber bei vielen anderen Folgen auch schon gestört, dass man dann diese Stellungnahmen dann so hernimmt, diese teils wirklich widersprüchlichen Stellungnahmen hernimmt und einfach nur zur Kenntnis nimmt. Sagt, okay, wir haben das und das und das vorgelegt und das und das und das die Antwort drauf. Liebe Zuschauer, macht euch das dann selber ein Bild drum. Was ich ehrlich gesagt erwarte ist, hakt nach, sagt, Leute, nein, eure Stellungnahme passt nicht zu dem, was wir gesehen haben, ja. Wir haben das und das und das gesehen, ihr sagt das und das und das, das ist gelogen, ja. Da lügt eure Pressestelle, bitte eine richtige Antwort, ja. Nicht nur wir haben die Beweise, sondern es ist widersprüchlich, es ist einfach widersprüchlich und da hake ich nach bis zum bitteren Ende, bis dann auch mal irgendwann eine Firma so und so und so sagt und das möglicherweise dann auch mal eingesteht. Das würde ich dann mir so ein bisschen mehr wünschen, dass man dann so halbseidene Ungare, also nicht wie ein Staatsbürger Ungarns, sondern eine halbgare Aussagen da einfach so stehen lässt und sagt, ja, okay, mehr kriegen wir das nicht raus. Da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass da noch mehr nachgehakt wird, mehr gekämpft wird und nicht einfach nur dem Zuschauer nun überlassen wird, weil der Zuschauer ist am Schluss dann trotzdem gefangen. Das haben wir bei den Pflegediensten gehabt oder bei den Pflegeheimen. Am Schluss musst du in ein Pflegeheim. Ne? Das ist einfach so. Da kannst du nicht sagen, ja, aber zu dem gehe ich jetzt da nicht. Das kannst du dir auch nie aussuchen. Und genauso bei Amazon, ja, da könnte man sich's aussuchen, das ist schon richtig, die Versuchung ist dummerweise viel zu groß. Da werden aber solche, also Amazon wird, glaube ich, jetzt keine unfassbaren Umsatzeinbußen verzeichnen, nachdem es da diese Reportage lief, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann fragt man sich, was bringt's denn eigentlich? Einfach nur Aufschrei generieren oder mal so für 5 Minuten Empörung erzeugen, ja, dann möchte ich eigentlich schon, dass da weitergekämpft wird, dass es aufgedeckt wird, dass die Folge dann möglicherweise auch politisches Handeln sein könnte. Und da ist dann Wallraff wiederum der Protagonist dafür. Wo ist er dann bei einem Armin Laschet, bei einem Arbeitsminister, bei Parlamentariern und sagt, passt auf, wir möchten, dass ihr das ändert. Das ist so nicht richtig. Ja? Und da hat leider Fernsehen mittlerweile an Zugkraft verloren. Früher war das noch möglich.
In den Anfängen von Günter Wallraff, auch in den 70er Jahren, als Günter Wallraff anfing, da war das danach wochenlang oder monatelang Thema.
Genau, und so versendet sich's, es ist noch in der Mediathek, übermorgen interessiert sich keine Socke mehr dafür.
Genau, was mich allerdings wundert, dass es in der Mediathek ist, denn frühere Folgen waren dort nicht zu finden, weil natürlich die Firmen dafür gesorgt haben, mit einstweiligen Verfügungen, dass das nicht weiterhin verfügbar ist. Da hat man mittlerweile wohl einen Weg gefunden. An dieser Stelle vielen Dank, da ich allerdings nicht weiß, ob wir uns sozusagen vor den Bundestagswahlen nochmal wiederhören, habe ich noch eine kurze Abschlussfrage an dich, und zwar, wie schwer fällt es dir in diesem Jahr, die für dich richtige Partei zu wählen, und vielleicht ein Statement dazu, warum es trotzdem wichtig ist, wählen zu gehen?
Mir fällt es überhaupt nicht schwer, denn ich kann Parteiprogramme lesen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ich finde es immer unfassbar schwierig, wenn Menschen einfach nur, ich habe schon immer Union gewählt und deswegen wähle ich jetzt auch wieder die Union. Und mein Vater hat auch schon immer Union gewählt. Wir sind ein Unionshaus. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und wir handhaben das auch bei uns auch in der Familie sehr divers. Also jeder hat da seine Meinung, jeder kann das wählen. Was mich einfach nur stört, ist, wenn Leute uninformiert sind. Wenn dann eben solche Aussagen kommen wie, ja, die Grüne, die wollen uns unser Auto wegnehmen. Ja, das ist einfach, das ist doof und uninformiert. Und
die Linken, die wollen uns unser Geld wegnehmen.
Ja, das ist halt, man muss halt einfach mal Parteiprogramme lesen. Und das erwarte ich von jedem Bürger als Bürgerpflicht, der eben wählen darf und der wählen geht. Und man muss auch dafür werben zu wählen. Was ich schade finde, ist, es müsste eigentlich wirklich ein bewusstes Kreuz für Enthaltung geben, damit man nicht gezwungen ist, Protest in Anführungszeichen zu wählen, welche Partei das auch immer dann sein mag. Und auch wichtig ist, nehmt alle Parteien einfach ernst. Es ist, also auch eine AfD ist eine gewählte Partei, die hat eine Daseinsberechtigung, auch wenn ich das nicht mag, ja, aber die ist gewählt. Und deswegen zu glauben, die wählt man nur aus Protest, das ist zu kurz gegriffen. Gewöhnt euch dran, dass die einfach da sind, und wählt sie einfach nicht mehr, wenn ihr sie nicht haben wollt, und bekämpft sie mit Argumenten und nicht mit Ideologien.
Genau. Und setzt euch auch da mit den Programmen auseinander und sagt nicht am Ende aus Protest oder ich wusste nicht, was ich wählen sollte, also habe ich diese oder jene gewählt. Denn am Ende sollten wir auch bei uns dankbar sein, dass wir die Möglichkeit der freien Wahl haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und
bleibt gesund. Tschüss.
So, genug gequatscht für heute. Doch der Medientalk in der Fernsehschatztruhe kommt wieder. Demnächst hier.